RD.
Kai Schmieding hier, herzlich willkommen. Klimaschutz ist keine Pizza, ein Satz unseres heutigen Gastes. Und er meint damit, du kannst nicht in einem Anfall von Konsumsofortismus Klimaschutz vom Sofa aus bestellen und ihn dann bequem und schnell zack nach Hause geliefert bekommen. Möglicherweise ist dieser Prozess mit mehr Eigeninitiative und Entbehrungen verbunden, als man uns bislang erzählt hat. Umso wichtiger ist es, dass wir uns bei der Klimaschutzpolitik auf das Richtige konzentrieren. Uli Burchardt ist OB von Konstanz seit 12 Jahren und da kennt er sehr genau die ganz konkreten kontroversen Diskussionen darüber vor Ort in seiner 86.000 Seelenstadt, dort wo es eben passieren soll, wie der Mensch denn dem Klimawandel begegnen sollte und was dabei alles ökonomisch und sozial abzuwägen ist, damit das Ansinnen nicht Opfer politischer Grabenkämpfe wird. Er plädiert in seinem neuen Buch für einen neuen Blick auf den Naturschutz, der für ihn in allererster Linie Menschenschutz ist. Ich begrüße ganz herzlich Uli Burchardt, zugeschaltet aus Friedrichshafen. Hallo.
Schönen guten Morgen, Herr Schmieding.
Menschenschutzgebiet, Untertitel »Wie die Stadt der Zukunft ein Teil der Natur wird« ist der Titel des Buches. Uli Burchardt will darin den vermeintlichen Gegensatz zwischen dem Schädling Mensch und der schützenswerten Natur aufheben und seine Vorstellung einer klimaneutralen und lebenswerten Stadt skizzieren. Seine Stadt Konstanz war übrigens die erste, die im Jahr 2019 den sogenannten Klimanotstand ausgerufen hat. Uli Burchardt hat Landwirtschaft gelernt, Forstwirtschaft studiert, er hat als Zivi auf der Zugspitze CO2 mal gemessen. Er war mal Manager bei Manufaktum und er ist CDU-Mitglied. Herr Burchardt, die Ökologie-Erzählung, die wir alle kennen, ist, der Mensch vergreift sich gewissermaßen an der Natur, indem er sich die Welt untertan macht. Und die Natur ist unbedingt auch vor Menschen zu schützen. Sie sprechen nun vom Menschenschutzgebiet. Haben Sie seit Erscheinen des Buches schon von Naturschützern den Vorwurf der Täter-Opfer-Umkehr gehört?
Ja, habe ich gehört. Schon nach wenigen Tagen kamen da die ersten Reaktionen aus Naturschutzverbänden. Und wenn ich ehrlich bin, ist es natürlich auch eine Absicht meines Buches, da ein bisschen zu provozieren, weil ich glaube, diese Debatte müssen wir dringend führen. Was ist Mensch? Was ist Umwelt? Und wie funktioniert das miteinander am besten? Weil ich bin der Meinung, so wie es jetzt gerade läuft, funktioniert es nicht. Oder wir werden jedenfalls nicht die ökologischen Ziele erreichen, die wir dringend erreichen müssten.
Was ist denn Ihr zentraler Kritikpunkt an aktueller Klimaschutzpolitik? Wo steht da der Mensch nicht im Mittelpunkt und muss geschützt werden?
Na, wir müssten ja, das hat sich, glaube ich, inzwischen rumgesprochen, dieses Land und seine Infrastruktur sehr gründlich umbauen. Ne? Vor allem, wenn man jetzt an Wärme denkt, wenn man an Strom denkt, an Energie insgesamt, aber auch Eisenbahn, Straßen, Fahrradwege und so weiter. Und meine Wahrnehmung ist, und das ist, glaube ich, nicht nur meine, wir sind wahnsinnig langsam. Ne? Und da spielt Bürokratie eine große Rolle, da spielen geltende Gesetze eine große Rolle. Und eben, wenn es um den Umbau dieser Dinge geht, da spielt der Naturschutz eine ganz, ganz riesige Rolle. Und das sind die Dinge, die uns so langsam machen. Und deshalb sage ich, auf dem Weg zu einer ökologischeren Energieversorgung insbesondere steht uns ausgerechnet der Naturschutz da besonders im Weg, weil wir zu kleinräumig denken.
Wenn Sie sagen, die Bürokratie steht im Weg, was meinen Sie da in Ihrer Stadt konkret? Zum Beispiel der Denkmalschutz oder was wäre ein ganz konkretes Beispiel dafür?
Na, ein ganz konkretes Beispiel. Wir versuchen ein klimaneutrales Fahrgastschiff auf den See zu bekommen vor ein paar Jahren und haben uns dann wirklich auseinanderzusetzen mit Genehmigungsbehörden, die an allen Stellen die Wellenform und dies und jenes und die Sedimentverschiebung, die geschützten Pfahlbaureste, der Uferbewuchs, die Ufernisten, den Vögel und so weiter. Und das heißt, wir verfolgen ein Ziel, eigentlich ein Dieselschiff zu ersetzen durch ein elektrisches Schiff und beschäftigen uns jahrelang mit solchen Themen. Das ist alles verständlich. Jeder macht da seinen Job, aber die zugrunde liegende Rechtsgrundlage und diese Mechanismen sind einfach zu kompliziert und zu langwierig bei uns geworden. Ich sag immer, wir sind ein Land, das sehr gut darin ist, die Dinge zu bewahren und zu verhindern, dass sich etwas verändert, aber jetzt sind wir in einer Zeit, wo Dinge sich verändern müssen und dann braucht man eine neue Gangart.
Sie haben 2019 den Klimanotstand ausgerufen als erste Stadt in Deutschland. Konnten Sie seitdem denn nicht entsprechende Verordnungen oder Gesetze so verändern, dass es schneller gehen kann? Eigentlich ruft man doch dazu den Notstand aus.
Ja, wenn ich danach gefragt werde, was hat das bewirkt, dann sage ich schon immer, es hat bei uns in Konstanz, hat es eigentlich alles verändert. Also unsere Prioritätensetzungen, quer durch von den Verordnungen bis hin zu Finanzierung und der Frage, wie arbeiten wir und was sind unsere wichtigsten Prioritäten, da hat sich sehr viel verändert. Aber wir können ja eben nicht alleine, ne, sondern wir brauchen die anderen staatlichen Ebenen, wir brauchen insbesondere Land und Bund, unsere Ziele erreichen zu können. Und so ist Deutschland aufgebaut. Und das heißt, in den anderen Ebenen muss sich auch etwas bewegen. Sonst sieht man an vielen Beispielen, Tempo 30 wäre so ein Beispiel, wo man eben sieht, wir können aufgrund der geltenden Rechtslage Tempo 30 nur sehr, sehr restriktiv genehmigen. Und erstaunt, das verstehen auch die Bürger nicht. Ne? Die denken, wieso kann die Stadt das nicht entscheiden? Aber das ist eben bei uns beim Bund.
Klimanotstand, also um das nochmal zu erklären, was heißt das eigentlich konkret? Also ich muss jede einzelne Entscheidung auf die Dimension Klimaschutz hin überprüfen und abklopfen. Oder was bedeutet das konkret?
Wir haben damals gesagt, wir sind weit davon weg, die selbst gesetzten Klimaziele Paris 2016 zu erreichen. Und wir wissen das und das anerkennen wir jetzt zunächst mal mit diesem Beschluss. Wir werden unsere Prioritäten ändern. Und genau, eine der Sofortmaßnahmen war, dass wir gesagt haben, wir werden ab jetzt bei jedem Gemeinderatsbeschluss auf der Vorlage markieren, ob dieser Beschluss klimawirksam ist, ja oder nein. Ob er vielleicht auch klimanegativ ist oder eben positiv. Das ist eine von ganz vielen Maßnahmen gewesen, die wir damals eingeführt haben. Inzwischen haben wir eine Klimaschutzstrategie erarbeitet, die einen ganz konkreten Weg aufzeigt, was müssen wir tun, und zwar über die gesamte Stadt, um diese Klimaneutralität 2035 zu erreichen. Das ist jetzt sehr konkret.
Können Sie denn quantifizieren, wie stark Sie die Emissionen dann seit 2019 gesenkt haben?
Das können wir, das kann ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber jeder, der auf konstanz.de nachschaut, findet dort den Klimaschutzbericht, wo wir zweimal im Jahr berichten und darlegen, wo stehen wir mit diesen Bemühungen. Und wir haben viele Themen, wo wir sehen, wir kommen wirklich zügig vorwärts. Photovoltaik ist ein Beispiel, auch in der Veränderung des Fahrradverkehrs, des Mobilitätsmixes und vieles mehr. Und es gibt andere, da kommen wir eben kaum vorwärts. Das ist das Thema individuelle Mobilität, also Autos und so weiter, wie wir auch bundesweit ja merken, da gelingt es nicht, annähernd die Klimaziele zu erreichen im Moment. Wir kommen zu langsam weg vom Verbrenner.
Sie wollen bis 2035 weitgehend klimaneutral sein, sagen Sie. Ist das Letzte, was Sie genannt haben, tatsächlich das Haupthindernis dabei? Oder was würden Sie sagen, was ist das Haupthindernis im Moment dabei?
Das Haupthindernis ist Bürokratie. Also wir haben, wenn Sie sich vorstellen, die Stadt Konstanz wird im Moment zu 91% fossil beheizt. Dann ist klar, wir müssen in große Teile dieser Stadt Wärmenetze legen, Fernwärmenetze legen oder Nahwärmenetze, wie man will, um eben mit klimaneutraler Wärme heizen zu können. Und das bedeutet, man muss in dieser Stadt, man muss planen, man muss baggern, man muss anschließen. Und diese Prozesse sind ausgesprochen komplex. Ja? Und das bedeutet, es braucht sehr viele Leute, sehr viele Behörden. Wir haben natürlich auch ein Fachkräfteproblem. Das heißt, oft kommst du irgendwo mit der Planung nicht weiter, weil gerade eine Stelle nicht besetzt ist. Und deshalb bin ich der Meinung und ja, sehr deutlich der Meinung und nicht nur ich, wir müssen da einfach viel, viel, viel schneller werden. Das teilen ja auch viele Kollegen, habe ich auch in meinem Buch erzählt, so eine Szene aus der Präsidiumssitzung Deutscher Städtetag, wo wir uns angeschaut haben und gesagt haben, wir sind im Moment einfach nicht schnell genug.
Sie haben jetzt aber Bürokratie gesagt und das kritisiert und dann haben Sie den Fachkräftemangel gebracht. Können Sie doch ein Beispiel bringen, wo die Bürokratie da im Weg steht? Da hat der Fachkräftemangel ja direkt nichts damit zu tun.
Doch, der hat insofern was damit zu tun, wenn ich 3 oder 4 oder 5 Behörden in verschiedenen staatlichen Ebenen brauche, um eine bestimmte Entscheidung dann wirklich umsetzen zu können, dann bedeutet eine Person, die an irgendeiner Stelle fehlt, wo uns dann gesagt wird, ja sorry, da haben wir gerade ein bisschen Personalmangel, das bedeutet sofort, der ganze Prozess bleibt liegen, ne, bis diese Person da ist. Deshalb hängt es direkt miteinander zusammen.
Verstehe.
In der Stadtplanung zum Beispiel, in der Verkehrsplanung, das sind Berufe, da kriegen Sie heute kaum noch jemanden in Deutschland. Und das muss man einfach sehen, man muss auch deshalb die Prozesse anschauen.
Uli Burchardt ist heute unser Gast. Menschenschutzgebiet ist der Titel des Buches. Untertitel: Wie die Stadt der Zukunft ein Teil der Natur wird. Wir hören eine erste Frage.
Es gibt keinen Wirkungsgrad von 1. Wir manipulieren die Umwelt ständig. Das fängt an, wenn wir mit dem Auto zum Bäcker fahren. Das heißt, es kann immer nur einen Wegweiser geben. Und es muss erst mal im Kleinen funktionieren. Möchte der Autor dem etwas entgegensetzen?
Herr Burchardt.
Ich bin nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Also es muss im Kleinen funktionieren, das stimmt auf jeden Fall. Ich setze aber trotzdem ja immer im ganz Großen an und sage, wir Menschen sind auch Tiere und wir sind Teil der uns umgebenden Natur, unserer umgebenden Umwelt. Und deshalb haben wir auch das Recht, natürlich ein Stück weit Umwelt zu beanspruchen. Und indem wir zum Beispiel ein Stück Fläche versiegeln, um daraus ein kleines Häuschen für uns, darauf ein kleines Häuschen für uns zu bauen. Und insofern ist für mich klar, der Mensch darf die Natur und seine Umwelt in Anspruch nehmen. Und andererseits ist aber auch klar, so wie wir sie heute in Anspruch nehmen, ist es weit über die Maßen. Das heißt, wir müssen das dramatisch reduzieren. Und darum geht es ja in meinem Buch sehr zentral.
Ich habe die Frage des Hörers so verstanden, ob die Veränderung im Kleinen anfangen muss. Also ob wir alle uns fragen müssen, ist unser Konsum eigentlich noch so in Ordnung? Oder ob wir das sozusagen abwälzen können auf höhere Ebenen? Müssten wir nicht auch bei uns selber anfangen und sagen, nee, das geht einfach nicht mehr, jedes Jahr nach Mallorca zu fliegen oder sonst wohin zu fliegen?
Doch, klar müssen wir bei uns selbst anfangen, aber ich bin nicht der Meinung, dass dieser Weg schnell genug ist, sondern wir sind schon auch als politische Ebenen und politische Entscheider und Regierungen gefragt, große Weichen zu stellen. Also wenn wir ein Thema Wärme nehmen, klar ist es schön, wenn jeder bei sich selbst anfängt und seine Heizung ein bisschen runterdreht, aber klimaneutral werden wir nur dann, wenn wir die komplette dahinterliegende Technik großräumig ändern, und das kann eine einzelne Person gar nicht.
Sie haben vorhin gesagt, den Satz, der Mensch ist ja auch bloß ein Tier. Da fällt mir sofort der schöne Vergleich mit dem Biber ein aus dem Buch. Der Biber, schreiben Sie, macht sich seine Umwelt auch untertan. Wo er Wasser staut, gibt's für vieles, was da vorher war, kein Leben mehr. Wird mit so einem Vergleich nicht unzulässig verharmlost, wie machtvoll der Mensch diesen Planeten verändert und das Weltklima mit beeinflusst?
Naja, ich glaube, also dieser Aspekt der Veränderung oder der nicht guten Beeinflussung des Planeten durch den Menschen, den mache ich ja sehr, sehr deutlich. Also es ist ja nicht so, dass ich was verharmlose, aber ich finde dieses Bild vom Biber so hilfreich. Ich habe mich in den 90er Jahren, als die Biber gerade wieder so eingewandert sind nach Deutschland, sehr früh damit beschäftigt. Ich war damals ja Studi, habe dann eine Semesterarbeit über Biber gemacht. Da musste man wirklich weit reisen und tief in den Wald nachts gehen, um überhaupt mal einen Biber zu sehen. Und ich habe mich, wie gesagt, viel mit denen beschäftigt. Das sind tolle Tiere und sie zeigen für mich einfach so beispielhaft, dass es eben nicht nur der Mensch ist, der seine Umwelt verändert, sondern der Biber tut es genauso. Und ich habe mal gesagt, eben da, wo der Biber staut, da herrscht wirklich Tod und Verderben, da lebt einfach nichts mehr, sondern es ist danach ein neues Ökosystem und ein anderes. Und ich sage eben, ob das vorher oder nachher besser oder schlechter ist, wer will das beurteilen? Es ist nach wie vor Natur, und deshalb finde ich dieses Bild vom Biber einfach, das führt uns etwas vor Augen. Ich finde das total interessant.
Wir hören eine nächste Frage.
Können Sie etwas sagen zur Zukunft des Flughafens Konstanz und warum seine Existenz zeitweise in Frage stand? Vielen Dank.
Das ist eine sehr spezielle Frage. Im Buch wird das natürlich nicht behandelt, glaube ich, aber vielleicht mögen Sie antworten.
Ja, es gibt einen ganz geschichtsreichen Flugplatz in Konstanz. Eine Graslandebahn war einer der ersten Flugplätze, glaube ich, in Süddeutschland überhaupt. Und ist heute im Wesentlichen Freizeit- und Hobbyfliegerei. Und wir haben dort, das Grundstück gehört der Stadt Konstanz. Wir haben dort seit Jahren eine politische Diskussion, ob man Teile oder sogar den ganzen Flugplatz aufgibt. Und diese Diskussion findet, glaube ich, in dieser Frage gerade ihren Niederschlag, ja.
Und wie sieht es aus mit einer Antwort, wie es mit dem Flughafen weitergeht, mit dem Flugplatz?
Na, das ist im Moment eine Diskussion im Gemeinderat. Diese Diskussion ist nicht beendet. Es gibt mehrere Haltungen. Es gibt Leute, die sagen, wir müssen dieses Stück Infrastruktur unbedingt erhalten. Und es gibt andere Stimmen, die sagen, wir könnten doch auf dieser Fläche, das ist eine fast 18 Hektar große Fläche innerhalb oder am Rand der Stadt, wir könnten dort eine große Photovoltaikanlage zum Beispiel errichten, um Energie zu gewinnen. Und dann gibt es noch dritte Stimmen, die sagen, man könnte daraus vielleicht auch einen Kompromiss machen. Und diese Diskussion findet gerade statt, ja.
Und der Oberbürgermeister ist da auf welcher Seite?
Ich fand die Idee nicht schlecht, dort eine Photovoltaikanlage zu errichten, schnell Energie zu gewinnen. Also ich bin eher bei denen, die sagen, man darf mal die Frage stellen, ob Konstanz nicht ohne diesen Flugplatz auch leben könnte.
Also das Ökosystem, um bei diesem Beispiel zu bleiben, so umzubauen, dass man vielleicht sagt, ein Flugplatz würde dann hier in diesem Bereich nicht dazu gehören, sondern die Photovoltaikanlage, das wäre das Nachhaltigere.
könnte man so sagen. Natürlich wissend, wir haben einen großen Verkehrsflughafen in Zürich, der ist für uns auch wichtig in Konstanz, das muss man auch dazu sagen. Der spielt für uns, also es ist nicht so, dass ich sagen würde, wir können auf die komplette Fliegerei verzichten. Bei uns in Konstanz ist es, wie gesagt, hauptsächlich Freizeitfliegerei, und es war immer klar übrigens in Konstanz, dass man gesagt hat, dieser Platz steht nur so lange als Flugplatz zur Verfügung, wie wir ihn nicht für was anderes brauchen. Und das ist die Diskussion, die jetzt eben gerade geführt wird.
Sonja Kolling-Bost aus St. Ingbert hat uns geschrieben, Fragen an den Autor @sr.de. In welchem Maße lässt die Stadt der Zukunft, wie Sie sie skizzieren, Individualverkehr mittels PKW und entsprechenden Parkraum noch zu?
Habe ich mich ganz klar geäußert in meinem Buch und habe gesagt, es ist, glaube ich, unter Fachleuten völlig unumstritten, das Auto hat in der Innenstadt der Zukunft keinen Platz mehr. Also Parken wird es nicht mehr geben, sondern was passieren wird, ist meiner Überzeugung nach, dass autonome Mobilität die Innenstädte stark verändern wird und den Verkehr, und zwar sehr schlagartig, und das auch in wenigen Jahren. Das heißt, ich glaube schon, dass es noch den Individualverkehr gibt, dass zum Beispiel eine alte Person ein autonomes Shuttle vor die Haustür bestellt und fährt damit bis vor die Arztpraxis. Das wird es mehr geben. Aber das heutige klassische, ich fahre in die Stadt, parke dort mein Auto, gehe 3 Stunden einkaufen und fahre wieder zurück, das wird es so nicht mehr geben, weil dafür in den Städten schlicht nicht mehr der Platz ist und weil wir gerade lernen, die Aufenthaltsqualität in der Stadt, wie ist ein Platz gestaltet, wie viel Grün gibt es, wo kann ich sitzen, wo finde ich Ruhe und so weiter, die spielt eine immer größere Rolle. Und das ist der eigentliche Wettbewerb, um den Städte in der Zukunft gehen. Wo fühlen sich Menschen wohl? Ich habe Jan Gehl zitiert, der gesagt hat, eine gute Stadt ist wie eine gute Party. Die Menschen bleiben länger, als sie es eigentlich wollten, weil sie sich so wohl fühlen.
Es gibt natürlich auch andere, die sagen, man muss die Wirtschaft im Auge haben. Eine Stadt ist ja nicht nur eine Party, sondern eine Stadt floriert und funktioniert vor allem dann gut, wenn es der Wirtschaft in der Stadt auch gut geht. Also, und die braucht ja möglicherweise den Individualverkehr. Oder sehen Sie diese Argumente nicht?
Ich bin ja aus der Wirtschaft in das heutige Amt gekommen und übrigens auch aus dem Handel. Sie haben es vorhin gesagt, ich war lange bei Manufaktum und ich glaube, ich kenne mich schon ganz gut aus mit Handel und mit der Frage, wie funktionieren Innenstädte. Aber wir müssen ja eben auch feststellen, dass die heutige Innenstadt eben nicht mehr in der Lage ist, sich zum Beispiel gegen diesen starken Wettbewerb aus dem Internet zur Wehr zu setzen. Wir sehen, wie große Häuser schließen, die noch vor 20 Jahren zum festen Inventar der Bundesrepublik gehört haben. Und deshalb kann die Antwort der Innenstadt ja nicht sein, wir machen alles wie früher, sondern wir müssen uns weiterentwickeln und ganz sicher ein Stück eben weg von dem klassischen Auto in der Innenstadt und hin zu mehr Aufenthaltsqualität, mehr Erlebnisqualität, denn ich muss den Menschen was bieten, wenn ich sie von zu Hause in die Stadt locken möchte, und da spielt eben diese Qualität eine große Rolle, und deshalb natürlich braucht es immer noch Leute, die mit dem Auto in die Stadt fahren, das ist für eine Stadt wie Konstanz ein sogenanntes Oberzentrum, ganz klar, aber die werden nicht mehr in die Innenstädte fahren in der Zukunft, sondern die werden am Rand der Innenstädte spätestens das Fahrzeug abstellen und von dort mit anderen Verkehrsmitteln in die Innenstadt kommen. Und das ist je nach Stadt unterschiedlich. Bei uns werden es hoffentlich bald verstärkt auch Boote sein, Wasserbusse, die wir da einsetzen. Daran arbeiten wir gerade und hoffen, dass wir da in wenigen Jahren schon die ersten auf dem Wasser haben.
Wir hören eine nächste Frage.
Ich frage mich, ob es sich mittlerweile, müsste es sich ja eigentlich herumgesprochen haben, dass Natur- und Umweltschutz und damit auch Klimaschutz in erster Linie Menschenschutz sind, weil die Natur kommt auch ohne uns zurecht, wir aber nicht ohne sie. Die Frage, die ich an den Autor hätte, ist, wie die Bevölkerung darauf reagiert in seiner Stadt, wenn die Maßnahmen sie ganz konkret in ihrer alltäglichen Lebensführung betreffen, ob sie dann den Weg mitgehen und wie man dafür wirbt und dies zustande bringt.
Das ist ein ganz zentraler Punkt des Buches. Ja, wie gehen Sie damit um?
Ja, das ist ein zentraler Punkt des Buches. Wir sind eine Demokratie und das heißt, wir müssen ja die Menschheit, die entscheidet, wer, was wird an Politik gemacht, wir müssen diese Menschen ja überzeugen und mitnehmen oder abholen, wie man so schön sagt. Ich halte es für ganz wichtig, dass wir gemeinsam experimentieren, dass wir nicht immer gleich die ganz große Grundsatzdiskussion, werden jetzt die Autos in der Stadt verboten, ja oder nein, führen, abstrakt, sondern dass wir konkret Dinge tun. Du stellst mal auf einen Parkplatz einen Baum, Raum und guckst, also in einem Kübel, ne, und guckst, was passiert. Und diese Experimente, die machen wir mit dem Fahrradverkehr, die machen wir mit dem Fußverkehr, die machen wir mit Grün in der Stadt, oder auch damit, gutes Beispiel ist zum Beispiel, wenn man an einem Rand von einem Parkplatz Außengastronomie ein Stück weit auf den Parkplatz holt. Also du kannst auf einmal irgendwo draußen am Tisch sitzen, wo bisher einfach geparkt wurde. Diese Dinge, wo wir als Stadtgesellschaft gemeinsam erleben können, was das für eine Veränderung bringt. Ach, schau mal, wie schön, jetzt kann man hier auf einmal sitzen. Dieses gemeinsam Experimentieren ist, glaube ich, zentral, ganz, ganz wichtig, dass wir das gemeinsam anschauen.
Ist das aus Ihrer Sicht bei diesem gemeinsamen Experimentieren manchmal schwierig, dass die engagierten Bürgerinitiativen manchmal sehr lautstark sind und dann aber ja dann doch nicht für alle sprechen?
Ja, also ich bin ein großer Fan von Bürgerbeteiligung und wir arbeiten da sehr, sehr gründlich und mit ein paar tollen Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung dran, wie können wir Bürgerbeteiligung gestalten. Und wie Sie es gerade angedeutet haben, ich habe darüber auch geschrieben und auch viel gesprochen, die klassische alte Bürgerbeteiligung, Freitag 19 Uhr, Tür offen, alle sind eingeladen, die reicht dafür nicht, ne, sondern es braucht eine Bürgerbeteiligung, die die Leisen einlädt, mitzureden, die Schüchternen, die vielleicht nicht so gut Deutsch können oder die vielleicht nicht die Zeit haben, an diesem Freitagabend zu der Veranstaltung zu kommen. Und dafür braucht es andere Formate, digitale Formate, aber wovon ich eben auch spreche, sind die sogenannten Zufallsbürger. Das heißt, Menschen werden ausgelost und sind in einem geschützten Raum ohne Öffentlichkeit, ohne Presse, können sich dort miteinander austauschen und werden gebeten, eine bestimmte Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, dass das für die Zukunft ganz, ganz wichtig ist. Die Parteien haben nicht, genießen nicht das volle Vertrauen, sondern die Menschen haben da so ihre Skepsis, ihre Bedenken. Und deshalb glaube ich, dass so ein Bürgerrat, der eben Entscheidungen eines Gemeinderates sozusagen begleitet oder flankiert und legitimiert, dass das ein sehr hilfreiches Instrument ist. Wir machen damit jedenfalls sehr gute Erfahrungen. Wir sind natürlich noch lange nicht fertig.
Zufallsbürger, können Sie das ein bisschen konkreter erklären, was das bedeutet? Also diese Person darf mitreden, darf eine Entscheidung mittreffen, ist aber nicht notwendigerweise ein Experte, eine Expertin in diesem oder jenem Gebiet.
Genau, Beispiel, wir haben in Konstanz ein sogenanntes Bürgerbudget, 100.000 Euro im Jahr und darauf kann sich im Prinzip jeder bewerben. Könnte sagen, ich habe eine Idee, hier an dieser Stelle eine Bank hinzustellen oder eine Infoveranstaltung zu organisieren zum Thema XYZ und ich brauche dafür ein Budget. Und man bewirbt sich dann um einen bestimmten Betrag aus dem Budget und dann lade ich persönlich mit einem Brief zufällig ausgeloste Menschen aus der Stadt ein. Also wir bilden sogenannte Cluster, wir wollen bestimmte Altersgruppen vertreten haben, die Geschlechter vertreten haben und so weiter. Und entsprechende Zufallsmenschen laden wir ein und dann kommen die, haben dann 3, 4, 5 Stunden Zeit. Es ist niemand von uns dabei, also keine politische Ebene ist da anwesend, sondern nur eine Moderation. Und dann treffen die ihre Entscheidungen. Und meine Erfahrung und unsere Erfahrung in Konstanz ist, dass diese Entscheidungen einen ganz, ganz großen Respekt genießen.
Anne Nierenberg hat uns geschrieben, ihre Frage ist, kennen Sie Beispiele oder Möglichkeiten, bei denen der Einzelhandel trotz Einschränkung des Individualverkehrs keine Einbußen verzeichnet? Die Frage von Anne Nierenberg.
Ja, ganz klar. Ganz klar. Also man muss das großräumig und ein bisschen langfristig betrachten. Natürlich, wenn du heute vorm Laden 3 Parkplätze hast und die sind morgen weg, dann wird der Laden das spüren. Aber natürlich finden wir auf der ganzen Welt Innenstädte, die enorm davon profitiert haben, dass sie sukzessive Parkraum zurückbauen. Das allerbeste Beispiel sind die Fußgängerzonen. Stellen wir uns heute vor, wir würden in Konstanz in der Fußgängerzone noch Auto fahren, wie vor 20 oder 30 Jahren. Das wäre unvorstellbar, ne? Und daran sieht man eigentlich schön, was mit dieser zunehmenden Qualität und Aufenthaltsqualität gemeint ist. Es ist am Ende ein Aushandlungsprozess und es ist ganz klar, dass der eine oder andere Laden darunter auch leiden wird, aber die Innenstadt als Ganzes profitiert davon und Wirtschaft kann und muss ja eben auf solche Dinge auch reagieren, neue Konzepte finden. nochmal, das Hauptproblem des Innenstadteinzelhandels ist nicht das Parken, sondern das ist das Internet und darauf brauchen wir Antworten.
Sehen Sie denn eine konkrete Stadt? Haben Sie da eine vor Augen in Europa, wo Sie sagen, da funktioniert das besonders gut? Vielleicht eine, die mit Ihrem Konstanz vergleichbar ist?
Also ein leuchtendes Vorbild für Stadtplaner und Stadtentwickler ist sicher Kopenhagen, wo man vor Jahrzehnten angefangen hat, ganz konsequent den Fahrradverkehr zu stärken, den Fußverkehr zu stärken, Aufenthaltsqualität zu entwickeln. Das ist, glaube ich, am Ende der große Leuchtturm, auf den alle schauen. Aber wir können auch heute in Paris laufen, gerade diese großen Diskussionen und werden Straßen rausgenommen. Ich bin gar nicht unbedingt ein Freund von so Radikalmaßnahmen, von heute auf morgen abgesperrt. Es hat keinen Sinn, die Leute völlig vor den Kopf zu stoßen. Aber das Prinzip, um das es geht, ist Platz für Menschen zu schaffen. Auch da zitiere ich gerne Jan Gehl, der gesagt hat, ihr müsst aufhören, Städte immer nur nach den Bedürfnissen von Mobilität zu betrachten. Ihr müsst Städte so denken, dass sie für 8-Jährige gleichermaßen gut sind wie für 80-Jährige. Das heißt, Tempo rausnehmen, Orientierung bieten, Platz schaffen, Aufenthaltsmöglichkeiten, Bänke, Sitzmöglichkeiten, Spielmöglichkeiten und so weiter. Und diesen Platz habe ich in einer dichten Stadt wie Konstanz nur in Form von Parkplätzen. Alles andere ist entweder Straße, die ich brauche, oder eben sind Gebäude, die natürlich auch gebraucht werden, ist ja klar.
Uli Burchardt, OB von Konstanz, ist heute unser Gast. Menschenschutzgebiet ist der Titel des Buches, wie die Stadt der Zukunft ein Teil der Natur wird. Wir hören eine nächste Frage.
Frau Ulrike Herrmann hat vor 2 Jahren in ihrem offenbar schon wieder vergessenen Buch Das Ende des Kapitalismus meines Erachtens schlüssig dargestellt, dass es kein grünes Wachstum gibt. Trotzdem schreit in der derzeitigen Wirtschaftsflaute alles schon wieder nach Wirtschaftswachstum. Frage: Wie kann man sich dem Bürger gegenüber ehrlich machen, um wirklich effektiv einen sozial gerechten und auch global gerechten Umweltschutz zu machen? Danke.
Herr Burchardt.
Also das ist jetzt diese ganz große Wachstumsdiskussion, auf die vielleicht gar niemand auf der Welt eine wirklich abschließende Antwort hat. Gibt es grünes Wachstum? Ich persönlich glaube ja. Und ich glaube auch, solange die Weltbevölkerung wächst, muss auch Wirtschaft wachsen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Bruttoinlandsprodukt stetig sinken sollte und eine Gesellschaft friedlich bleiben könnte. Das kann ich mir nicht vorstellen, denn diese Prozesse heißen immer, also diese Schrumpfung heißt immer, du kannst eben nicht graduell schrumpfen, sondern wenn eine Stadt langsam schrumpft, dann machst du irgendwann das Schwimmbad zu und dann machst du irgendwann die Grundschule zu. Also die wird nicht 10% zugemacht, sondern die ist entweder auf oder zu. Und diese Prozesse sind brutal und belastend und deshalb glaube ich nicht, dass diese Wachstumsfrage überhaupt wirklich eine Rolle spielt für das, was wir diskutieren, sondern wir wissen eigentlich sehr genau, was zu tun ist. Wir müssen zuallererst mal unsere Energie klimaneutral kriegen. Und es gibt natürlich weitere ökologische Themen. Ich habe sie teilweise im Buch auch benannt und angeschnitten. Aber die Energie kriegen wir in den Griff mit viel, viel Investitionen, die wir tätigen müssen und nicht mit einem Verzicht. Also vielleicht ein Satz, den ich dazu geschrieben habe. Es gibt kein Zurück zu irgendwas. Ja, also die Vorstellung, man müsste jetzt zurück zu unserer Lebensweise von, weiß ich nicht, 1910 oder 1870, die funktioniert natürlich nicht, dafür sind wir viel zu viele Menschen heute auf der Erde und deshalb ist für mich klar, dass der Weg, auf dem wir sind, eine digitalisierte und klimaneutrale Stadt der Zukunft zu denken, wo viel mehr Menschen auf wenig Raum leben, das ist schon der richtige Weg und das Thema Wachstum ist meiner Meinung nach sekundär und die Frage kann man diskutieren, aber die ist eigentlich... Das ist Philosophiererei, aber bringt uns nicht der konkreten Lösung
mehr. Wir haben vorhin konkret über Mitbestimmung auch gesprochen in der Stadt, damit die Menschen auch mitgenommen werden, damit die auch das Gefühl haben, dass da werde ich in meiner Entscheidung oder in meiner Meinung ernst genommen. Ein Problem, das Sie sicherlich auch als Oberbürgermeister kennen, ist möglicherweise das mit dem Hinterhof. Nicht in meinem eigenen Hinterhof, not in my own backyard. Also ich bin für Windräder zum Beispiel, aber bitte schön nicht vor meiner eigenen Haustüre. Hat das zugenommen?
Ja, ich glaube schon, dass das zugenommen hat, ehrlich gesagt. Ich glaube das schon. Insgesamt darf man ja schon, glaube ich, konstatieren, dass der Egoismus zunimmt in unserer Gesellschaft und die Bereitschaft, fürs große Ganze mit einzustehen, eher nachlässt. Und da spielen diese Beteiligungsthemen eine große Rolle. Es geht eben, ja, ich glaube, wir müssen einfach verstehen, dass wir besser erklären müssen, was wir tun und warum wir es tun. Und im Moment, wenn wir eben das Backyard-Problem, wenn wir einfach die klassische Bürgerbeteiligung machen, dann kommen die Leute, die dagegen sind. Und dann entsteht der Eindruck, die Stadt tut hier Dinge, die keiner will. Und das ist natürlich nicht richtig, sondern bei den meisten Backyard-Diskussionen sind sich 90% der Bevölkerung einig, das wäre richtig, es zu tun. Sie engagieren sich aber nicht dafür, sondern sie lassen es halt laufen. Und 10% sind der Meinung, auf keinen Fall hier, und die sind sehr lautstark. Und das verschiebt die Diskussion, und deshalb brauchen wir da neue Formen von Bürgerbeteiligung. Das ist ganz, ganz wichtig.
Hm. Im Buch taucht da auch wieder der Milan auf, den Windrad-Kritiker oft anführen. Ist das satirisch zugespitzt, was Sie da beschreiben, oder ist das tatsächlich so von Ihnen erlebt? Vielleicht können Sie es ja kurz mal nochmal erzählen, was mit dem Milan passiert ist.
Ja, ich habe gesagt, es ist ein Bürgermeisterwitz. Wenn es um die Verhinderung eines Windrads geht, sagt ein Bürgermeister zum anderen, hast du mir mal ein Milan-Nest? Und das zeigt vielleicht ein bisschen auf das, was wir vorhin diskutiert haben, die Bürokratie. In dem Moment, wo etwas Bestimmtes passiert, eine bestimmte Art auftaucht, eben zum Beispiel dieser Milan oder eine bestimmte Eidechse.
Also der Vogel ist gefährdet durch das Windrad irgendwie, ja.
Genau, also zum Beispiel da, wo eben der Milan ist oder nachgewiesen ist in bestimmter Art und Weise, da darfst du dann auf einmal kein Windrad bauen. Und darauf, genau, das habe ich natürlich etwas satirisch zugespitzt, aber im Prinzip ist es so. Wenn eine bestimmte Fledermausart auftaucht, dann kriegst du echt Probleme, eine Bahnlinie zu reaktivieren in Deutschland. Und das meine ich mit Bürokratie. Da haben wir die Maßstäbe ein Stück weit verloren. Das muss sich ändern. Da brauchen wir ein Stück weit auch eine Staatsreform und eine Rechtsreform und müssen die Prioritäten neu sortieren.
Anderes Beispiel aus dem Buch, Zitat, wenn man beispielsweise unsere deutschen Genehmigungsverfahren für Freiflächen, Photovoltaikanlagen anschaut, dann ist das etwa so, als müsste jedes Auto, das in Deutschland neu auf die Straße kommt, persönlich beim Kraftfahrtbundesamt in Flensburg vorgestellt werden, schreiben Sie. Was ist das Hauptproblem dabei?
Dass das endlos lange Verfahren sind. Wenn Sie heute, also wir brauchen sofort viel mehr grünen Strom. Und wir nehmen uns für diese Verfahren Jahre. Wir brauchen wirklich Jahre. Du brauchst für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage, brauchst einen Bebauungsplan. Das sind Verfahren, dann bin ich dann wieder bei den Fachkräften. Und wir haben die Leute nicht, um diese Bebauungspläne zu machen. Und die Verwaltungswege, bis so ein Bebauungsplan fertig ist, sind lang. Es gibt 1000 Möglichkeiten, die rechtlich auszubremsen. Das sind alles sehr empfindliche Verfahren, gegen Einsprachen empfindlich und so weiter. Und ich sag, lass uns doch bitte dieses Ding einfach auf die Wiese stellen und anstecken. Also wir wissen doch, wie das geht. Das ist im Prinzip eine Aufgabenstellung für Ingenieure oder für ein Stadtwerk. Und ich hoffe, dass es so läuft wie beim Balkonkraftwerk, dass man dann in ein paar Jahren einfach nur noch den Kopf schüttelt und sagt, mein Gott, was haben wir uns da angestellt? So funktioniert es doch auch. Also da muss wirklich was passieren.
Einerseits kann man die Bürokratie beklagen. Andererseits kann man natürlich auch stolz sein, dass es bei uns in Deutschland eben nicht so ist wie in China. Ne? Also dass nicht von oben verfügt werden kann. Da kommen jetzt die Windräder hin, da die Stromtrasse, und das Dorf muss gegebenenfalls dann auch weichen.
Stimmt, ja, das stimmt. Und wir müssen aber sehen und können, glaube ich, auch sehr gut sehen, dass diese diktatorischen Regime im Moment unglaublich schnell uns einholen. Ne? Wenn man jetzt Elektromobilität und China anschaut zum Beispiel, oder auch grüne Energien und China, die grünen Energien auf der Welt wachsen vor allem deshalb, weil sie in China rasant sich entwickeln. Und das heißt, wir sollten natürlich, ich bin, nun brauche ich glaube ich nicht sagen, ein überzeugter Demokrat, wir müssen unsere Demokratie dahin weiterentwickeln, dass sie diese Dinge auch schneller entscheiden kann. Paris 2016 war ganz klar, wir haben jetzt nicht die Zeit, um noch 10 oder 20 Jahre zu überlegen, wie wir grünen Strom produzieren, sondern es ist an der Zeit, dringend mehr davon zu produzieren. Denn von Kohle oder russischem Gas abhängig sein, ist auch nicht so toll, ne? Also ich kann lange meine Demokratie und meinen Frieden feiern, aber ich sage ja immer, wir sind eigentlich Junkies, ne? Wir sind abhängig davon, dass uns jemand den Stoff liefert. Und deshalb ist es doch für eine Demokratie auch ein sehr erstrebenswertes Ziel, dort frei zu werden. Und ich finde das Wort von den Freiheitsenergien ein sehr, sehr gutes Wort.
Elmar Teves hat uns geschrieben. Eine Frage an den Autor. Der Autor favorisiert eine individualverkehrfreie Stadt der Zukunft und sieht als Alternative autonom fahrende Fahrzeuge. Wird es in der Stadt der Zukunft dann noch Linienverkehr mit Bussen und Straßenbahnen geben? Und wenn ja, sind die dann auch autonom fahrend? Warum gibt es jetzt nicht schon autonom fahrende Straßenbahnen? Fragt unser Hörer Elmar Teves.
Ja, das ist eine sehr spannende Frage, die, glaube ich, noch nicht fertig beantwortet werden kann. Das hat auch viel mit Rechtsverfahren zu tun. Ich glaube, technisch würde das heute schon gehen. Aber in Deutschland wäre das ja heute fast nicht möglich, ein autonomes Fahrzeug überhaupt auf die Straße zu bringen, weil wir da große regulatorische Hürden haben. Ich vermute, dass diese autonomen Fahrzeuge, noch mal, wohlgemerkt in der Stadt, ne, also nicht auf dem Land oder auf der Autobahn, aber in der Stadt, das werden kleine, leise elektrische Fahrzeuge sein, Höchstgeschwindigkeit 60 km/h, ich weiß es nicht. Und die werden natürlich sehr kostengünstig sein und die werden rund um die Uhr fahren. Und deshalb glaube ich, dass es sehr günstig sein wird, mit denen zu fahren. Und deshalb die Frage nach dem öffentlichen Verkehr, nach dem Linienverkehr, ist eine ganz spannende Frage. Ich vermute, dass der Linienverkehr sich stark verändern wird dann. Übrigens haben wir dort auch ein Riesenfachkräfteproblem. Versuchen Sie mal heute Busfahrerinnen und Busfahrer einzustellen. Das ist schwierig. Klammer wieder zu. Wir vermuten, dass die Linien vor allem da bleiben werden, wo große Mengen von Menschen zu ähnlichen Punkten müssen. Also zum Beispiel viele Schülerinnen und Schüler aus dem Stadtteil A müssen zur Schule B. Das wird mit Linien vermutlich auch in der Zukunft gut funktionieren. Aber der schlecht ausgelastete Bus, wo kaum noch jemand drin sitzt, der wird möglicherweise bald ersetzt werden durch so eine Mobilität. Und das ist eine sehr spannende Frage, wo wahrscheinlich in den nächsten Jahren sehr viel passieren wird und wir neue Erkenntnisse gewinnen.
Sie sehen im Buch als Oberbürgermeister und studierter Förster Parallelen von Stadt und Wald, also von zwei Systemen, die recht komplex funktionieren und bei denen man ja offenbar demütig sein muss, wenn man was verändern will. Wie hilft Ihnen denn die Waldperspektive, wenn Sie den Wald mit der Stadt vergleichen? Also muss dann der Oberbürgermeister auch ein bisschen vorgehen wie ein Förster oder was lernen Sie aus diesem Vergleich mit dem Wald?
Ja, ich habe an diesem Vergleich, ich spiele mit diesem Vergleich ja immer wieder mal und sage, die Stadt ist eigentlich, also der Mensch ist ein Tier und die Stadt ist eigentlich auch nur ein Wald, ein ungewöhnlicher, das gebe ich zu, ne? Aber am Ende ist es ein Lebensraum von uns Menschen, Tieren eben. Und genau, Sie haben das Wort Demut schon gesagt. Also wir haben gelernt, du kannst einen Wald nicht präzise planen. Das ist völlig unmöglich. Es ist ein hyperkomplexes Wirkungsgefüge, sagt man in der Forstwissenschaft. Und man kann nur lernen. Ne? Man kann, welche Veränderung, also wenn ich etwas tue, was für eine Veränderung geschieht dann? Das kann man lernen mit Erfahrung, aber man kann es nie präzise planen. Und bei der Stadtentwicklung ist es genauso. Das ist die Königsdisziplin, denke ich, die Stadtentwicklung, also zu denken, wie wird meine Stadt sich in die Zukunft verändern, und wir müssen alle akzeptieren, du kannst es eben nicht präzise tun, sondern es braucht wie beim Wald, es braucht Demut, es braucht ein Stück Distanz, es braucht Erfahrung, es braucht Geduld und man muss akzeptieren, dass die Prozesse auch dort hyperkomplex sind. Du weißt nie, wie Menschen auf eine bestimmte Veränderung reagieren werden, aber man kann mit Erfahrungswissen da viel machen und ich finde diese Parallele einfach schön, ja, zwischen der Stadt und dem Wald.
Beim Wald ist Kahlschlag nicht die Lösung, schreiben Sie, und dann kommt die Monokultur. Das haben wir alle aus der Geschichte gelernt, dass das nicht funktioniert. Als Förster muss man mit dem arbeiten, was da ist, schreiben Sie. Was heißt das denn konkret im Wald? Es scheint ja andererseits auch nicht sinnvoll sein, die Natur da sich selbst zu überlassen.
Also mal kurz zur Monokultur, das ist ja ein tolles Thema, die Mischung. Ne? Wir haben im Wald gelernt, Mischung ist essentiell für das Überleben und für die Qualität von Waldökosystemen. Wälder müssen gemischt sein, sowohl was das Alter als auch was die Baumarten angeht. Ein richtiges Durcheinander fürs Auge, das ist ein stabiles Waldökosystem. Und bei der Stadt haben wir das Gleiche eigentlich mit den gleichen Schmerzen gelernt. Das Sozialviertel am Rande der Stadt, die Banlieue in Paris und in jeder Weltstadt finden Sie ähnliche Quartiere, wo man geglaubt hat, man kann mit einer einfachen Lösung ein komplexes Problem lösen. Die beweisen, dass genau das nicht geht, sondern man sich da große Schwierigkeiten schafft. Das heißt, in der Stadt ist es genau wie im Wald, man muss mischen. Es muss alles gemischt und durcheinander sein, dann wird es stabil Und ich glaube nicht, dass man die Stadt sich selbst überlassen kann, weil eine Stadt, die braucht Regulation, ne? Ich brauche Baurecht. Ohne Baurecht eine Stadt wird eine Katastrophe. Ne? Wir brauchen Baurecht, wir brauchen eine gewisse Sicherheit, dass Gebäude bestimmten Kriterien genügen. Wir brauchen natürlich ein gewisses Maß an Brandschutz, weil wenn jeder morgen bauen würde, was er will, dann entstehen, kennen wir aus anderen Regionen der Welt, natürlich Städte, die auch sehr, sehr gefährlich sind und wo viel kaputt geht. Und deshalb glaube ich, es braucht Regulierung, aber die muss liebevoll und demütig, um mal beim Förster zu bleiben, geschehen. Und mit dem großen ganzen Bild vor Augen am Ende muss es darum gehen, dass wir dieses System Mensch auf Erde so weiterentwickeln, dass es nachhaltig funktioniert. Und das ist ja dann eigentlich das große Thema meines Buches.
Wir hören eine nächste Frage.
Was kann ein normaler Bürger tun, um mehr für die Natur zu erreichen? In der Regel hat man ja keine richtige Kenntnis. Die Aufklärung müsste schon in der Schule beginnen. Danke sehr.
Ja, vielleicht kann man ein konkretes Beispiel der Hörerin mal nennen.
Ja, ich stimme ihr zunächst mal zu. Wir sind zu sehr entfremdet von der Natur. Wir haben zu wenig Verständnis davon. Ich persönlich nenne ein Beispiel. Als Vater und als Bürgermeister sage ich, ich wünsche mir, dass jedes Kind in der Schule Gemüse anbaut, Obst anbaut, also dass die Kinder selber in der Erde irgendwas säen, gießen, wachsen sehen, irgendwann ernten und meinetwegen eine Karotte und die dann selber putzen und aufessen, um ein Grundverständnis zu kriegen, wie das funktioniert. Also ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir alle wieder ein Stück weit näher an die Natur kommen und verstehen, wie die Prozesse funktionieren, denn denen sind wir als Menschheit komplett ausgeliefert, diesen Prozessen, und die sind sehr, sehr stark, viel stärker als wir.
Im Buch machen Sie ja auch immer wieder klar, dass Sie das Metier Klimaschutz nicht nur vom Schreibtisch her kennen. Ich fand interessant die Geschichte, die ich vorhin auch schon mal angedeutet hatte. Das war, glaube ich, in Ihrem Zivildienst. Da haben Sie CO2-Messungen auf der Zugspitze gemacht, wenn ich das richtig verstehe. Wie kann man sich das denn vorstellen? Was war das für eine Tätigkeit, die Sie da gemacht haben?
Ja, das war toll. Das war damals das Fraunhofer-Institut für atmosphärische Umweltforschung, Garmisch-Partenkirchen. Heute gehört es, glaube ich, zum Karlsruhe-Institut für Technologie. Aber damals war es Fraunhofer und die hatten eine Zivi-Stelle, die war noch nie besetzt worden. Und ich wollte die aber unbedingt haben. Und ich habe dann auch meinen Willen bekommen und habe tatsächlich meinen ganzen Zivildienst auf mehreren Bergen, die Messstationen, gewartet. Also gewartet heißt von Hausmeisterdiensten, Fegen und so weiter, bis hin eben zu diesen CO2-Messungen. Das war damals eine der wichtigsten, nicht der einzige, aber einer der wichtigsten Messparameter, die wir gemessen haben. Und zum CO2-Messen transportiert man sogenannte Prüfgase zu den Messeinrichtungen. Und das habe ich viel gemacht in meinem Zivildienst und ich fand das toll. Also ganz, ganz faszinierend. Das heißt, dieselbe Gasflasche reist um die Welt und sie hängt heute in Frankreich und morgen in Deutschland und in zwei Wochen in Hawaii an irgendeiner Messstation. Und damit schafft man ja diese weltweite Vergleichbarkeit von Messdaten. Und das war mein Job.
Und damit wurden dann diese Geräte quasi kalibriert.
Geeicht.
Was ich mich bei dieser, mir war das nicht so klar, dass das damals so gelaufen ist. Das war ja dann vor der digitalen Zeit. Was ich mich da gefragt habe angesichts der Tatsache, dass das durch die ganze Welt per Post geschickt werden musste, sind diese damals gemessenen Werte dann überhaupt verlässlich, wenn man sie mit den heutigen vergleicht? Oder mache ich mir da zu viele Sorgen, wenn ich das bei Ihnen so lese?
Nee, ich glaube, die Werte sind gut. Also man muss sich das so vorstellen, so ein Ozonmessgerät, die heutigen kenne ich nicht, aber die damaligen kenne ich, die sind ja hoch, hoch, hoch empfindliche Messgeräte. Und die werden beeinflusst von, was weiß denn ich, vom Stromnetz, von 1000 Parametern ihrer Umwelt. Und deshalb, wenn ich zwei von den Geräten nebeneinander stelle, zeigen die möglicherweise unterschiedliche Werte an. Das heißt, die messen nicht absolut, sondern sie messen relativ. Das eine zeigt 100 und das andere zeigt 110. Und wenn ich das weiß, dann kann ich die Geräte miteinander vergleichen. Das heißt, ich nehme jetzt ein Gas, das hat 110 und lasse es über beide Geräte laufen und dann kann ich genau vergleichen, was diese Geräte ausspucken. Und dadurch schaffen wir seit damals schon eben eine weltweite Vergleichbarkeit von Daten. Also ich glaube, die Daten sind gut und auf die kann man sich verlassen. Aber damals musste man sie halt noch auf einer Diskette speichern und vom Berg runtertragen. Das muss man heute nicht mehr.
Also das war eine Station, die Sie geprägt hat, die Sie auch im Buch beschreiben. Dann beschreiben Sie das, wie Sie bei Manufaktum waren. Das ist diese Marke, wo man die vermeintlich einfachen Sachen zu sehr hohen Preisen erwerben kann. Und das Ganze wird dann Nachhaltigkeit genannt. Gibt es ein Lieblingsprodukt aus dieser Zeit von Ihnen? Ich habe gesehen, da gibt es Scheren für 190 Euro oder sowas in der Art und Weise. Haben Sie da ein Lieblingsprodukt gehabt?
Na, ich kann eine Schere in China aus einem Blech stanzen und ich kann eine Schere in Solingen schmieden. Ne? Und dann entstehen diese Preise. Bei Messern kennen wir das gut. Ein Lieblingsprodukt für mich, ja, ich bin schon zum Beispiel ein Fan von einem guten Schuh. Und ich habe auch heute noch Manufaktum-Schuhe, die aus dem Elsass kommen. Und ich bleibe auch bis heute bei der Aussage, wenn ein Schuh in der Anschaffung 300 Euro kostet oder 350, aber nach 10 Jahren immer noch fast neu aussieht und ich kann ihn neu besohlen, dann ist er die bessere Investition als der Schuh für 69 Euro, der nur ein Jahr lang hält. Und ja, ein Beispiel.
Zeigt aber ja auch was Zentrales. Also Nachhaltigkeit kostet. Das muss man sich leisten können. Also wer einen nicht so gut bezahlten Job hat, der kauft sich nicht den rahmgenähten Lederschuh, der kauft vielleicht bei Kick.
Natürlich, ja, da haben Sie völlig recht. Ich habe darüber, also Menschenschutzgebiet ist ja mein zweites Buch und mein erstes Buch habe ich 2011, Anfang 12 veröffentlicht. Das hieß Ausgegeizt und hat sich genau damit beschäftigt. Also ich gestehe das zu, aber vielleicht gehen wir mal zu kleinerpreisigen Dingen, zu den Lebensmitteln. Und bei den Lebensmitteln bin ich halt schon der Meinung, die meisten von uns könnten sich leisten, etwas mehr für gutes Fleisch zu bezahlen. Man könnte auch etwas weniger Fleisch essen, dann kommt man sogar unterm Strich auf null Mehrkosten. Und es wäre allen gedient, sage ich immer, ne? Mensch und Tier. Und deshalb, ich will nicht ideologisch sein, aber natürlich haben Sie recht, wir können nicht einfach alle uns nur noch das Teuerste kaufen. Und andererseits sage ich aber auch, wir müssen nicht an jedem Brückentagswochenende in der Welt rumfliegen, sondern man kann auch mal im Wald hinterm Haus spazieren gehen oder Fahrrad fahren. So handhabe ich das jedenfalls.
Martin Rees hat uns geschrieben, der Oberbürgermeister als Mitglied bei der NGO ATTAC und als Mitglied der CDU offensichtlich ein lösbarer Umstand ohne großes Konfliktpotenzial, schreibt Martin Rees. Wie steht der Autor zur Idee des ethischen Kapitalismus, wie sie von Markus Gabriel auch in die Debatte um den Klimaschutz eingebracht wird? Oder ist das für Sie gar kein Gegensatz, ATTAC und die CDU zum Beispiel?
Also diese Debatte und den Autor, der gerade zitiert wird, kenne ich nicht, muss ich sagen.
Das ist ein Philosoph, der ein Sachbuch geschrieben hat über ethischen Kapitalismus. Ja.
Muss ich lesen, unbedingt. Und also ich muss eins korrigieren, ich bin nicht mehr Mitglied bei ATTAC. Ich war lange und immer wieder mit viel Störgefühlen bei ATTAC Mitglied, nach dem Vorbild von Heiner Geißler. Und ich bin ausgetreten, als es um die Waffenlieferungen an die Ukraine ging und ATTAC sich da sehr, sehr zögerlich und quergestellt hat. Ich war und bin überzeugt, dass wir das tun müssen und dass das richtig ist. Und damals bin ich dann endgültig ausgetreten, also mit dem Anfang des Angriffskriegs auf die Ukraine. Ich habe aber für mich immer gesagt, für mich passt das schon zusammen, weil ich bin ein überzeugter Anhänger der sozialen Marktwirtschaft. Das ist für mich die beste Staatsform, die es auf der Erde gab und gibt. Und wir kennen heute keine bessere. Und die soziale Marktwirtschaft ist bedroht. Sie ist bedroht unter anderem von einem Turbokapitalismus. Bei ATTAC ging es ja um die Finanztransaktionssteuer. Und wenn ich so diesen Hochfrequenzhandel heute, also digitalen Börsenhandel, betrachte, wo du schon profitierst, wenn du ein bisschen näher an der Börse dran bist, also räumlich, weil dann die Leitung kürzer ist, so schnell sind da die Taktzeiten, dann fand ich immer, also es ist richtig zu sagen, die CDU ist eine Partei, die soziale Marktwirtschaft geschaffen hat und erhalten möchte. Und ATTAC hat immer zu Recht darauf hingewiesen, dass die soziale Marktwirtschaft bedroht ist durch einen Turbokapitalismus. Es gibt viele Fehlentwicklungen. Wenn wir heute ja die ganzen Milliardärsthematiken und so weiter, die sich jetzt gerade entwickeln. Und insofern hat es für mich immer zusammengepasst, auch wenn es, aber es war immer auch ein Thema. Ich bin da sehr, sehr viel darauf angesprochen worden.
Also wir haben gelernt, Sie sind nicht mehr ATTAC-Mitglied. Das muss der Verlag dann in seinem Klappentext, glaube ich, auch noch verändern, weil da steht das natürlich noch. Hat der Friedrich Merz schon Ihr Buch gelesen? Hat er sich denn schon gemeldet?
Ich habe es Friedrich Merz geschickt und habe einen Brief bekommen von seinem persönlichen Referenten, haben sich bedankt und ja, ich hoffe, er liest.
Sie sagen aber, Sie fühlen sich einem Herz-Jesu-Sozialisten wie Heiner Geißler, Gott hab ihn selig, sehr nah. Ist das so eine Art Vorbild von Ihnen?
Ja, ich habe Heiner Geißler, ich erzähle das auch im Buch, ich habe ihn mehrfach getroffen. Fand ihn schon einen tollen Politiker. Sehr gerade und der seinen Weg sehr entschlossen gegangen ist. Also ja, ein Stück weit war Heiner Geißler ein Vorbild für mich. Ja.
Das letzte Kapitel des Buches ist Stadt 2050 überschrieben. Nehmen Sie uns doch nochmal mit, wie die aussieht. Also ich nenne mal ein paar Dinge. Vorhin haben wir schon gesagt, Autos und Individualverkehr werde ich in der Stadt 2015 nicht mehr finden. Was werde ich dort stattdessen finden? Was sind da zentrale Elemente? Skizzieren Sie mal Ihre Vision.
Die Stadt der Zukunft wird mehr Natur enthalten als heute. Also weniger Autos haben wir besprochen, wir werden mehr zu Fuß gehen, wir werden mehr mit Fahrrädern unterwegs sein, also wieder mehr mit unserer eigenen Körperkraft. Wir werden viel mehr Wasser in der Stadt haben, viel mehr Grün in der Stadt haben. Wir werden anders bauen mit ökologischeren Materialien. Wir werden ein ganz neues Bewusstsein für Ressourcen und Materialien haben. Stichwort Bauwirtschaft ist der größte Müllproduzent überhaupt, ne? Weil wir Gebäude bauen und nach 30 Jahren wieder abreißen. Da werden wir ganz neues Bewusstsein entwickeln für den Wert solcher Ressourcen und Rohstoffe. Und ein Thema, dem ich auch einige Seiten widme, ist die Landwirtschaft in der Stadt. Das ist ein Thema, über das wir in Deutschland noch sehr lächeln. In einer Stadt wie Singapur ist man da ganz entschlossen schon längst auf dem Weg.
Was bedeutet das, Landwirtschaft in der Stadt?
Das bedeutet, dass viele bedeutende Städte sich vorgenommen haben, schon in der Zukunft einen wesentlichen Anteil ihres Lebensmittelbedarfs in der Stadt anzubauen. Und das eine ist das klassische Urban Gardening. Also ich stelle mir ein Hochbeet aufs Dach, ne, oder auf den Balkon. Das ist das eine. Aber das gibt natürlich sehr viel technischere Lösungen. Also sagen wir mal treibhausähnliche, geschützte Kulturen, in denen man wirklich in ernstzunehmendem Maß große Mengen an Salaten, Beeren, Kräutern, Gewürzen, Pilzen und so weiter produziert. Und das wird sicher eine sehr viel größere Rolle spielen in der Zukunft, denn die Landwirtschaft ist heute ein großes Thema beim Klimaschutz. Die Landwirtschaft, die in der heutigen Form ist eine wesentliche Ursache des Klimawandels, muss sich verändern. Und die Städte verbrauchen sehr viel Material auf sehr wenig Raum. Und deshalb ist es nur schlüssig, dass sie auch selber welches produzieren. Und ich sehe da drin überhaupt gar keinen Widerspruch. Ich habe das ziemlich ausgeführt. Das ist aber, man braucht ein paar Seiten, um es zu erklären. Also das kann ich jetzt nicht in drei Sätzen alles zusammenfassen. Aber Landwirtschaft in der Stadt wird ein großes Thema sein.
Also Vertical Farming ist ja so ein Stichwort, das man da auch oft liest. Gibt es denn da weltweit Beispiele, wo dann man sehen kann, dass das auch wirklich tragfähig ist? Also dass es wirklich auch in ausreichendem Maße die Menschen ernährt, die in der Stadt sind?
Also es wird immer natürlich auch Landwirtschaft außerhalb der Stadt brauchen. Es wird nie genügen. Aber es gibt, ich habe es nicht mit eigenen Augen gesehen, aber darüber gelesen, mich damit beschäftigt, Tokio, da gibt es 20-stöckige Treibhäuser, wo in richtig großem Maß eben zum Beispiel, ich habe es gerade gesagt, Salat und Beeren und solche Dinge produziert werden in einer großartigen Qualität. Das heißt, ich habe sehr kurze Wege. Ich erzeuge die Energie, die ich brauche, direkt vor Ort mit einer PV-Anlage oder Ähnlichem und kann dann in einer relativ künstlichen Atmosphäre dort diese Produkte herstellen. Das ist nicht romantisch, aber es hat eine tolle Qualität und es gehört, glaube ich, zur Stadt der Zukunft lebensnotwendig und essentiell dazu.
Weitere Hörerfrage zur Stadt der Zukunft. Wie wird Energie erzeugt in der Stadt der Zukunft? Dezentraler als heute, fragt hier ein Hörer, möglicherweise auch mit kleineren Blockkraftwerken?
Hängt ganz stark von der Stadt ab. Bei unserer Stadt zum Beispiel ist es so, dass wir jetzt wir werden vier Wärmenetze bauen, die wir mit Wärme aus dem Bodensee beheizen werden.
Wie funktioniert das denn nicht? Das ist ja interessant.
Ja, die Seewasserwärme, im Prinzip ist es wie mit einer Luftwärmepumpe auch. Ich setze einen Teil Strom ein und kann mit einer solchen Wärmepumpe vier Teile Wärme dann ernten, indem man ganzjährig einfach das Wasser mit einer definierten Temperatur aus dem See rausnimmt und durch einen Wärmetauscher leitet. In der Schweiz wird das schon mehr gemacht. Auch hier übrigens wieder ein Thema Regulatorik und Bürokratie. In der Schweiz geht es besser. Bei uns ging es lange gar nicht und ist jetzt möglich. Und wir sind auf dem schnellsten Weg dorthin. Es gibt Städte, die haben Platz für Windräder, die haben Platz für Photovoltaikanlagen. Wir haben beides nicht in Konstanz. Dafür haben wir zum Beispiel den See. Will sagen, jede Stadt braucht eine eigene Lösung und es wird immer eine Mischung sein. Es wird in der Stadt zentrale Wärmenetze geben. Es wird darüber hinaus dezentrale Systeme geben. Es wird Nachbarschaften geben mit einem kleinen Blockheizkraftwerk beziehungsweise dann einer Wärmepumpe, wo 20 oder 50 Haushalte dranhängen. Und es wird welche geben, die ganz allein eine einzelne Wärmepumpe hinterm Haus haben. Aber ich glaube, man kann sagen, die Wärmepumpe Ob jetzt mit Seewasser oder mit Luftwärme, das ist die Wärme der Zukunft.
Und es wird eine Stadt sein, wo die Menschen mitreden, wenn es nach ihnen geht. Noch ein Zitat aus dem Buch: Demokratie ist kein Konsumprodukt. Also entweder mitmachen, mitreden, sich informieren, sich engagieren oder Schnauze halten, schreiben Sie. Ja. Aber das ist wirklich ein Zitat. Aber auf dem Sofa sitzen und motzen ist unerwachsen. Das können wir uns im Zeitalter des Populismus und der Spaltung nicht mehr leisten. Also starke Worte, die haben Sie bewusst so gewählt.
Wissen Sie, wenn Sie wie ich bin jetzt 12 Jahre OB, man ist dann gewohnt, jedes Wort auf die Goldwaage zu legen. Und wenn du dann ein Buch schreibst, da steht ja nicht OB drauf, sondern das ist einfach Uli Burchert, das ist mein Buch und da stehen meine Gedanken so drin und das ist, fühlt sich so gut an, so einen Satz dann einfach mal schreiben zu können. Einfach so, wie mir der Mund gewachsen ist. Genau, das ist so gemeint, wie es da steht, ja.
Also die Mitbestimmung wird auch was ganz Wichtiges sein, mit in Form dieser Zufallsbürger und auch in Form anderer Formen, die die Stadt der Zukunft möglicherweise noch findet.
Wir werden als Demokratie nur dann überleben, wenn wir uns alle ein bisschen mehr engagieren, als wir es heute tun. In den unterschiedlichsten Arten und Weisen, aber es braucht mehr Engagement von uns allen. Und das meine ich mit dem Satz: Klimaschutz ist keine Pizza. Kannst du nicht beim OB bestellen.
Dankeschön, Uli Burchert. Besten Dank für dieses Gespräch und schöne Grüße nach Friedrichshafen.
Herzlichen Dank, Herr Schmieding, und danke für die Einladung in die Sendung. Hat Spaß gemacht.
Menschenschutzgebiet, wie die Stadt der Zukunft ein Teil der Natur wird. 22 Euro, 336 Seiten, Goldmann Verlag, jeweils ein Exemplar, geht an Eberhard Merk aus Köln, an Wolfgang von Nathusius aus Koblenz und an Margret Ihl aus Riegelsberg. Kommende Woche ist unser Gast Nadine Pungs. Ihr Buch trägt den Titel Frühling in Saudi-Arabien, Begegnungen in einem Land der Widersprüche. Ein Regime, das seinen Bürgern seit einiger Zeit angeblich mehr soziale Freiheiten gewährt, andererseits aber mit aller Härte gegen Kritiker vorgeht. Die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien habe sich gerade in der letzten Zeit weiter verschärft, meint die Autorin Nadine Pungs. Laut Amnesty International gilt das besonders für die Lage der Frauen. Soweit Fragen an den Autor für heute. Wenn Sie keine Ausgabe verpassen möchten, dann abonnieren Sie uns doch in der ARD Audiothek. Dort warten viele weitere Folgen auf Sie. Informationen zu unseren künftigen Themen auch auf srkultur.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Audiothek Podcast-Tipp. Wir empfehlen passend zum Thema den Podcast Mal angenommen, der Tagesschau zum Thema Mal angenommen, unsere Städte sind autofrei. Wird es dann komplizierter, ans Ziel zu kommen? Gibt es weniger Unfälle? Verlieren die Geschäfte viele Kunden? Ein Gedankenexperiment im ARD-Audiotheks-Podcast Mal angenommen. Unser Tipp